Noch zwei Verse hätten wir das hingekriegt. Das war so mein Gedanke. Beim letzten Vers haben wir endlich mal den Takt rausgefunden. Ja, schön, dass ihr alle da seid heute Abend. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Da sagt Jesus selber, wir sind ein paar mehr als zwei oder drei. Und darum wollen wir heute die Bibelstunde begehen. Wir haben einen sehr interessanten Text und ich hatte vor, euch heute ein bisschen mitarbeiten lassen. Und daher wäre nicht schlecht, wenn wir, vor allem die weit hinten sitzen, dass nach dem Gebet, bevor ihr euch hinsetzt, dass ihr vielleicht mal andere Plätze aussucht, wenn ihr wollt. Aber sonst, falls ihr eine Frage oder was dazu zu sagen habt, dann ist das immer schlecht, von ganz hinten das zu machen. Wir sind ja wirklich nicht viele. Lass uns aufstehen zum Anfang beten. Danke dir, mein Vater im Himmel, dass du uns heute hier versammelt hast. Ich danke dir, dass du uns aufs Herz gelegt hast, in dein Haus zu gehen und unter dein Wort zu gehen und in die Gemeinschaft der Gläubigen zu gehen. Ich danke dir, dass du deine Segen für uns vorbereitet hast, denn wir wollen heute in dein Wort hineinschauen. Und dein Wort ist das Leben, dein Wort ist der Segen für uns. Und ich bitte dich, dass dein Wort in uns lebendig bleibt, dass dein Wort uns verändert. Öffne uns bitte dein Wort und segne uns und schenke uns, dass wir unsere Sorgengedanken vor deine Füße legen können und dass wir uns von deinem Wort beeinflussen lassen und verändern lassen. Segne uns miteinander und wir wollen dir jetzt schon dafür danken. Amen. Wir sind heute im Johannes Kapitel 7. Vielleicht mal gemeinsam eine kurze Wiederholung. Was haben wir in den letzten 2, 3, 4 Wochen durchgenommen? Welche Ereignisse, welche Höhepunkte im Leben Jesu haben wir da durchgenommen? Vielleicht mal ein Stichpunkte, woran könnt ihr euch erinnern? Das letzte Mal über das Brot des Lebens. Also Jesus hat den Zuhörern oder den Juden erklärt, dass er das Brot des Lebens ist, worauf viele ihm nicht mehr weiter folgten. Davor, warum sagte Jesus, ich bin das Brot des Lebens? Warum sprach er darüber? Speisung der 5000. Also Jesus hat davor 5000 Menschen mit wie viel Broten und wie viel? 5 Brot und 2 Fische. Das ist immer gut, immer wiederholen. Weil bei mir ist das persönlich so, wenn man längere Zeit die Geschichte nicht wiederholt, dann weiß man nicht mehr, ob das 5 Brote und 2 Fische oder 2 Brote und 5 Fische waren. Also ist gut, 5 Brote und 2 Fische. Was ist davor passiert? Ein Kapitel davor. Bitte? Ja, Jesus sprach mit Samariterin, war das davor? Ja, genau. Und dazwischen? Genau, und die Heiligung des Kranken. Das sind so mehrere Höhepunkte im Leben Jesu, die Johannes erwähnt, damit wir wissen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Zum einen, und das sind so zeitliche Abschnitte, gerade in den letzten 2 Kapiteln, zum Beispiel Kapitel 5, da wird uns berichtet über die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, der schon 38 Jahre krank war. Jesus heilte ihn, und zwar am Sabbat. Und das wurde den Juden, oder das haben die Juden nicht gut gefunden, weil Jesus das am Sabbat gemacht hat. Und dann gab es eine Diskussion deswegen. Und da lesen wir in 5, Vers 18, dass die Juden beschlossen haben, Jesus zu töten, also Jesus wegzuschaffen, weil er nach ihrer Meinung nach hatte den Sabbat gebrochen und hat sich auch Gott gleichgestellt oder zu Gott erklärt. Daraufhin geht Jesus dann nach Galiläa, das haben wir in Kapitel 6 vor 2 Wochen betrachtet, dass Da war so ein halbes Jahr dazwischen. Jesus hat den Kranken beim Laubhüttenfest geheilt und dann wanderte er dann nach Galiläa, und etwa ein halbes Jahr später speist er die 5000 Menschen mit 5 Brote und 2 Fische. Und die Menge, die das Brot gegessen haben, die dieses Wunder gesehen haben, die sind ihm nachgeströmt. Und daraufhin erzählte ihn Jesus oder versucht Jesus, deren Blick auf das Wesentliche zu lenken, und sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Brot isst, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird auf ewig leben. Und das haben viele Menschen nicht verstanden. Und da lesen wir in Kapitel 6, Vers 66: Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und letzte Woche hat Harry einen Begriff benutzt, und er sagte, da kippte die Stimmung. Irgendwie gefiel mir dieser Ausdruck, weil er genau die Situation beschrieb. Die Stimmung, die kippte. Worauf kam aber Jesus an? Wollte Jesus die Stimmung haben im Volk? Oder was war eigentlich der Sinn? Oder was wollte Jesus eigentlich? Und das lesen wir in den letzten Versen in Kapitel 6, wo Jesus die 12 Jünger, seinen engsten Kreis, er fragt: Wollt ihr auch weggehen? Jesus hat, und das wundert mich immer wieder, dass Jesus die nicht an sich geklammert hat, sondern er hat gesagt: Ja, wollt ihr auch hingehen? Wollt ihr auch weggehen? Weil die Stimmung ja gekippt ist. Weil die Menschen, die eigentlich was sehen wollten, was erleben wollten, auf einmal haben sie da irgendwas nicht verstanden, und dann gingen sie weg. Und dann sagt er den Jüngern: Was ist mit euch? Und dann antwortet Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und ein paar Verse höher sagte Jesus auch: Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Bei Jesus kommt nicht auf die Stimmung drauf an. Bei Jesus kommt auf den Glauben an. Und das ist auch leider in der Geschichte der Christenheit immer wieder so Bewegungen gewesen und sind heute auch noch, wo es wirklich sehr viel um die Stimmung geht. Es ist gut, dass wir auch fühlen, was wir glauben. Aber es ist nicht gut, wenn wir uns von der Stimmung verleiten lassen. Dann landen wir genauso wie viele andere Jünger, wie hier im Kapitel 6. Da sprach Jesus auf einmal: Ihr müsst mir nachfolgen. Ihr müsst an mich glauben als den lebendigen Sohn Gottes. Und die haben das nicht verstanden. Da war auf einmal nichts mehr mit diesen spektakulären ein paar Brote und ein paar Fische und so viele Menschen gegessen haben. Da war auf einmal, ja, da war harte Speise, da muss was getan werden, da muss was verstanden werden. Und da waren viele nicht bereit. Da war die Stimmung auf einmal nicht mehr da. Die Stimmung ist gekippt. Und die Stimmung ist so weit gekippt, dass Jesus in Kapitel 7 am Anfang, dass Jesus einfach in Galiläa eine Zeit lang sich aufgehalten hat, weil er nicht mehr in Judäa sein wollte, weil die Juden ihm nach Leben trachteten. Und wir wollen heute den Kapitel 7, die ersten 24 Verse miteinander durchnehmen. Ich habe den ganzen Abschnitt in drei Abschnitte aufgeteilt, und zwar nicht ganz gleichmäßig, aber damit wir nicht ganz so viel Text auf einmal lesen müssen. Wir lesen zuerst die Verse 1 bis 9. Ich habe eingangs gesagt, ich möchte euch heute ein bisschen arbeiten lassen. Wir wollen das so, heute so angehen. Ich werde den Text lesen. Ihr könnt den mitlesen an der Wand. Und wenn euch irgendwelche Fragen auf einmal auftauchen, ja, es gibt ja immer, wenn man die Bibel liest oder ein anderes Buch, da gibt's auf einmal, oh, warum das? Wie ist das? Merkt euch diese Fragen, und nachdem ich den Text gelesen habe, dann können wir uns austauschen, dass ihr die Fragen, das sind spontane Fragen, aber dass wir die aussprechen. Wenn ich mich gerade auf die Frage vorbereitet habe, ist gut, dann kann ich versuchen, die Antwort zu geben. Wenn nicht, dann gebe ich euch dann das Wort, dass wir gemeinsam vielleicht erarbeiten. Und sonst so, in dem Sinne wollte ich euch heute arbeiten lassen. Zuerst die Verse 1 bis 9. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest, ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Das ist der kurze Abschnitt. Ist jemand von euch irgendwas aufgefallen, was nicht ganz klar ist? Vielleicht können wir den Text nochmal vom Vers 1 bis, ja, immer so kurze Zeit anstrahlen, damit wir lesen können, und dann für diejenigen, die keine Bibel haben. Was meint er, meine Zeit ist noch nicht da? Das ist in Vers 6. Ja? Da sagt er zweimal, in Vers 6, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege, und in Vers 8, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Zu dieser Frage habe ich mich vorbereitet. Ja, meine Zeit ist noch nicht da. Zum einen, Jesus handelte alles nach dem Plan Gottes, und er sagt bei einer anderen Gelegenheit, ich tue nichts, ich tue nichts aus mir selbst. Es muss ein Kapitel davor. Kapitel 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Also Jesus, der war komplett an den Willen des Vaters gebunden. Und wenn der Vater ihm noch nicht gesagt hat, er geht jetzt hin, dann ist er noch nicht gegangen. Das ist das eine. Zum anderen, wenn wir jetzt den Vers 1 sehen, Jesus ist in Galiläa geblieben und ging nicht nach Judäa, wo religiöse Zentrum war, in Jerusalem, weil die Juden ihm nach dem Leben trachteten. dann sehen wir, dass der Zeitpunkt, wo Jesus ans Kreuz geht, ist noch nicht, nicht eingetroffen. Und daher wollte Jesus jetzt erstmal noch nicht zum Fest, zumindest nicht öffentlich. Und in seinem hohepriesterlichen Gebet in Kapitel 17, da spricht er ganz anders: So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Das ist so, so verstehe ich, warum Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Warum, fragt er, die Welt kann euch nicht hassen? Wenn wir den ganzen Vers lesen, ich suche gleich gerade den Vers 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Warum hassen die Jesus? Die Welt? Aus dem Text. Lauter. Weil er denen die Wahrheit sagt, weil er bezeugt, dass ihre Werke böse sind. Das machen die Brüder offenbar nicht. Jesus sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Ja.
Du musst den Volk nach dem Mund reden, und dann lernst du den Krieg. Du musst aber diese bösen Werke an, dann lernst du dich hassen.
Ja. Und die Brüder waren ganz normale Weltmenschen wie jeder andere. Und deswegen gab es da keine Konfrontation mit der Welt. Das ist auch heutzutage für uns Christen, wenn wir authentisch unser Christenleben leben, dann werden wir zumindest nicht verstanden, wenn nicht sogar verfolgt. Und das kommt immer mehr auf uns zu. Und Jesus sagt, irgendwo sagt er zu den Jüngern, Der Knecht ist nicht mehr als der Meister, und mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Also das, was von Gott kommt, ist nicht konform mit dieser Welt, weil diese Welt im Rahmen des oder im Macht der Bösen ist, des Bösen. Ist noch jemand was aufgefallen? Ob Jesus ohne Jünger unterwegs war. Du spielst wahrscheinlich auf diesen Vers, geh mal nach Jerusalem, damit auch deine Jünger. Das sagen sie ja ihm ja. Das sagen sie ihm ja. Ja, gerade deswegen, ja. Warum? Aber die erste Frage ist schon klar, ne? Ob er mit den Jüngern unterwegs war. Also wenn ich Vers 6 lese, Kapitel 6 lese, wo er Petrus dieses Bekenntnis gibt. Ich gehe davon aus, dass seine Jünger, seine 12, die waren mit ihm. Was die Brüder hier ansprechen, die sagen, gehen wir nach Jerusalem, oder ja, Jerusalem in Judäa, das ist ja, wo die religiös das Ganze abspielte, damit seine Jünger dort, die mehr Einfluss haben, damit sie seine Werke sehen und damit sie im Land irgendwas bewegen, weil sie nicht an ihm glaubten. Weil sie glaubten immer noch, Jesus will öffentlich was werden. Und das ist ja auch die zweite Frage. Die sagen, du willst ja doch öffentlich was werden. Dann geh hin, da wo du am meisten Chance hast, irgendwas zu werden, und mach die Werke, damit deine Jünger da vor Ort. Dann wir lesen davor, dass ihm immer eine Menge Menschen nachfolgte. Und damit diese Menge da in Jerusalem die Werke sehen und dass da jetzt womöglich irgendein Aufstand entsteht und endlich mal die Römer besiegt werden, das war der Glauben von den Brüdern, denke ich mir. Und deswegen heißt das auch hier, die glaubten eigentlich nicht an ihn. Da haben wir schon fast durch den Text. Noch ein, zwei Fragen und dann gehen wir weiter. Vers 6, zweite Hälfte. Eure Zeit ist alle Wege oder immer, ja, immer bereit. Ich sehe so den Vers, er stellt eigentlich gegenüber und sagt, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer da. Ich denke, Jesus sagt damit aus, ich bin an den Willen meines Vaters gebunden. Ich binde mich an den Willen meines Vaters. Und ihr befolgt den Willen eures oder des himmlischen Vaters nicht. Und daher handelt ihr so, wie wir ja, sagen, heute würden wir sagen, nach dem Bauchgefühl. Und er sagt nichts anderes als, ja, ihr handelt so, wie es euch gerade passt. Ihr macht eure Entscheidung nicht unbedingt von dem Willen Gottes abhängig. Aber meine Zeit ist noch nicht da. Ich denke, das ist, da müssen wir diesen Vers komplett im Zusammenhang sehen. So erklärt sich das für mich. Ja, also in anderer Übersetzung heißt, ihr könnt aber jederzeit gehen. Aber meine Zeit, also ja. Euch ist jeder Zeitpunkt recht in Neu-Genfer. Ja, also. Die können selber entscheiden, die entscheiden auch selber. So, die ganze Geschichte, die spielt sich ab ungefähr ein halbes Jahr danach, als Jesus die Menschen oder die 5000 Menschen gespeist hat. Wenn wir Vers 2 lesen, es war nahe das Laubhüttenfest, wo Jesus die 5000 Menschen gespeist hat, dann hieß das, es war das Fest der Juden, das Passa, kurz davor. Und dann heißt das hier am Anfang danach, also nach diesen Geschichten, wo Jesus diese 5000 Menschen gespeist hat und dann die ganze Unterredungen. Und dann danach blieb er dann einfach in Galiläa und wandelte da umher, denn er wollte nicht nach Judäa, weil die Juden ihm eigentlich nach dem Leben trachteten. Jetzt wäre noch eine Frage, zum Beispiel, war Jesus jetzt feige oder hatte Jesus jetzt wirklich Angst um sein Leben gehabt? Wenn man so oberflächlich den Text liest, ja, er wollte nicht dahin gehen, weil eben die Juden ihm nach dem Leben trachteten. Ich denke vielmehr nicht, er hatte nicht unbedingt Angst um sein Leben, denn wenn wir jetzt die Passionsgeschichte lesen oder den Vers, den ich gelesen habe in Kapitel 17, wo er hochpriesterlich betet und er sagt, Jesus oder Vater, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen und ich gehe hin. Und mit welcher Entschlossenheit, mit welcher Festigkeit Jesus in den Tod gegangen ist, dann können wir einfach nicht gelten lassen, dass Jesus hier in diesem Fall einfach Angst hatte. Also für mich erklärt sich das in den Versen, in den weiteren Versen, auch so die Frage, die wir jetzt besprochen haben, meine Zeit ist noch nicht da. Also Jesus, der Zeitpunkt, um dahin zu gehen, war noch nicht eingetroffen. Also er sollte jetzt noch nicht sterben, aber er sollte auch jetzt noch nicht auf das Fest gehen, zumindest nicht öffentlich. Laubhüttenfest. Ist uns allen klar, was das für ein Fest war? Oder kann jemand vielleicht mit ein paar Sätzen erklären, was das überhaupt für ein Fest war?
Aus
Das war noch in Verbindung noch mit einem anderen Ereignis. Oder gibt es da noch eine Bedeutung dafür? Ende der Erntezeit? Sollen wir eine Bibelstelle lesen oder lassen wir das gelten? 3. Mose 23, da ist, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst, was das eigentlich für Fest ist. 3. Mose 23, 39 bis 43. Das ist eigentlich das, was Käthe und Jakob schon gesagt haben, nur aus der Bibel. 3. Mose 23, 39 bis 43. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tage ist Ruhetag und am 8. Tage ist auch ein Ruhetag. Ihr sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott. Und sollt das Fest des Herrn halten jährlich 7 Tage lang, das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Also die 2 Ereignisse. Das war am Ende der Erntezeit, wo sie die Ernte eingebracht haben. Dann haben sie dieses große Fest gefeiert und sich daran erinnert, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, wie sie in den Hütten oder in Zelten gewohnt haben. Ja, und dann kommt das Gespräch mit seinen Brüdern. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ich glaube, da haben wir auch schon das meiste besprochen. Die Brüder, die haben immer noch so die Vorstellung gehabt, die haben in Jesus vielleicht irgendwas Außergewöhnliches gesehen. Vielleicht sogar einen Messias, den versprochenen Messias. Und dann sagten sie, warum läufst du hier in Galiläa rum, ganz weit vom Zentrum unseres Landes? Da war noch Samaria dazwischen, das die Juden auch mieden. Da sagten sie zu ihm, wenn du doch irgendwas im Volk gelten willst, wenn du im Volk irgendwas erreichen willst, dann geh doch bitte nach Judäa, nach Jerusalem und mach großartige Werke, die du auch jetzt hier getan hast, damit auch da die Jünger, die ja ganz nah am Zentrum in Jerusalem auch die Werke sehen und da kann irgendwas entstehen in diesem Land. Und da hätte Jesus am meisten Zulauf bekommen, wenn er wollte. Es wäre ein Weg zum Triumph, es wäre ein Weg zum Sieg, es wäre ein Weg zu einer Weltherrschaft, doch es wäre es wäre nicht ein Weg ans Kreuz. Und das wäre fatal. Und das wusste Jesus und deswegen hat er nicht auf diese Aufforderung reagiert, weil er einfach nicht einfach öffentlich was gelten wollte, sondern er ist gekommen, um die Menschheit von ihren Sünden zu befreien, um die Menschheit von ihrer Sündenschuld zu erretten. Das war eigentlich für Jesus auch eine Versuchung, die von Anfang an ihn begleitet hat. Wenn wir uns erinnern, als der Teufel Jesus nach seiner Fastenzeit versucht hat, 40 Tage lang, und da ging er so weit, da hat er Jesus auf einen hohen Berg geführt und sagte, hat er ihm die ganze Weltreiche gezeigt und sagt, das kann alles dir gehören. Du brauchst nur einmal mich anbeten, dann gebe ich dir alles. Du kannst Weltherrscher werden. Und die Geschichte, die wir vor zwei Wochen, die wir miteinander vor zwei Wochen betrachtet haben, wo Jesus 5000 Menschen gespeist hat, da lesen wir auch am Ende, die Leute, die wollten ihn ergreifen und zum König machen. Die Leute haben gesehen in Jesus irgendwas Außergewöhnliches. Die Leute haben in Jesus gesehen, dass er wirklich was bewegen kann im Land. Endlich kann da jemand was gegen Römer tun. Und das war auch eine Versuchung für Jesus. Und auch hier, seine eigenen Brüder, die versuchten ihn auch genauso. Und ich glaube, das war für Jesus auch nicht einfach. Denn die Versuchung, die begleitete ihn lebenlang. Seine Brüder, die glaubten nicht an ihn. Nur wir lesen in Apostelgeschichte 1. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, dann gingen die Jünger zurück nach Jerusalem. Und dann heißt das in Vers 14, diese alle waren stets beieinander. Also die 12 Apostel werden aufgezählt. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Zumindest einige von seinen Brüdern, die haben doch später an ihm geglaubt als den Erlöser. Aber zu diesem Zeitpunkt haben sie das noch nicht begriffen, haben noch nicht geglaubt. Jesus sagt, geht ihr dahin, ich gehe nicht zu diesem Fest. Und später geht er doch zu diesem Fest. Das ist, als ob ein Widerspruch in sich, nur zum einen in Vers 6, Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Und in Vers 8 sagt er, ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest. Und einige Übersetzungen oder einige ältere Handschriften, die beinhalten auch das Wort, ich gehe noch nicht zum Fest. Nur die meisten heutigen Übersetzungen, die lassen das weg, aber der Grundtext eigentlich, der lässt auch die Übersetzung zu, ich gehe noch nicht zu diesem Fest. Und da Jesus auch davor sagt, meine Zeit ist noch nicht da, das heißt, er sagte, geht hin, ich gehe erstmal noch nicht hin. Und wenn wir später sehen, wie er dahin gegangen ist, das erschließt sich uns auch, was Jesus eigentlich vorhatte. Ja, eine Anwendung vielleicht für uns. Für mich war hier sehr wichtig, dass Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Und ich denke, Jesus konnte diesen Satz nur aus dem Grunde sagen, weil er ganz eng mit seinem himmlischen Vater in Verbindung war. Und er wusste ganz genau, was der Wille des Vaters ist. Denn er sagte ihm direkt frei heraus, meine Zeit ist noch nicht da. Vielleicht können wir hier von Jesus lernen, dass wir unseren Kontakt zu Jesus Christus ganz eng halten, denn oft stehen wir da für uns und wissen nicht, ja, was ist der Wille Gottes? Und vielleicht liegt das sehr oft daran, dass wir einfach nicht die Verbindung zu Jesus haben, die wir haben sollten. Jesus war sich ganz sicher, was er tat, denn er wusste den Willen des Vaters, weil er eben mit ihm ganz eng in Verbindung war. Wir lesen die nächsten 5 Verse, Verse 10 bis 14. Und wieder zuhören, fragen, und dann wollen wir wie beim ersten Mal auch die Fragen besprechen. Verse 10 bis 14. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihm die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihm im Volk. Einige sprachen, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Ja. Haben wir alle die Frage verstanden? Aus Angst vor den Juden, war das vor den Juden nur auf die Schriftgelehrten und Pharisäer beschränkt oder allgemein für die Juden oder für welche Gruppe war das überhaupt? Oder über welche Gruppe wird hier gesprochen? Weil das war ja davor schon auch erwähnt. Was meint ihr? Bestimmte Juden. Ja. Also das sind die Juden gemeint, die Jesus nach dem Leben trachteten. Oder auch die Juden, die ihn zum König machen wollten. Das waren die Unentschlossenen. Ja, gut, wenn ich jetzt den Vers 12 komplett lese, und es war ein großes Gemurmel unter ihm im Volk. Also die ganze Menge, die haben irgendwas unter der Hand erzählt, aber die hatten Angst vor einer bestimmten Gruppe von Menschen. Und das waren, ich denke, das waren zuerst die Schriftgelehrten und Pharisäer gedacht, weil im Kapitel 5, Vers 18, das haben wir ja schon gelesen, da haben sie sich vorgenommen, ja, ihn umzubringen. Und das war ja klar, wenn sie ihn umbringen wollen, dann wollen sie auch, werden sie wahrscheinlich nicht gnädiger sein mit denjenigen, die sagen, er ist gut. Oder auch andersrum. Diejenigen, die sagen, der verführt das Volk, da hatten sie vielleicht Angst vor denjenigen, die entschlossen waren. Es gab ja so eine Sekte da in Galiläa, Zeloten. Das waren so die wollten Römer besiegen und das waren so ein bisschen mutige Männer. Und das war wahrscheinlich, glaube ich, so wie Eduard sagt, die andere Gruppe, die so ein bisschen aufgepasst haben, dass sie nicht aneinander. Ob man jetzt alle Juden genannt hat oder nur den Stamm Juda. Ich gehe davon aus, das Volk Israel. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Weiß jemand, wenn hier Juden gesagt wird? Nach dem Babylon, wo sie zurückkamen, wurden die alle grundsätzlich als Juden benannt. Ja, wir lesen da auch nicht mehr. Wir lesen auch nicht mehr über Aufteilung des Landes, zum Beispiel hier Manasse und Ephraim, sondern Judäa, Samaria und Galiläa. Das waren so. Ich gehe davon aus, dass alle, die zum Volk Israel gehörten, die waren Juden. Aber ich glaube, hier ist der Ausdruck nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Weil die breite Masse der Leute, die waren nicht so richtig unterrichtet und Die wollten nichts Falsches erzählen, weil... Ja. Ja. Genau, also die führende Schicht eben. So Leute, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt. Also diesen Abschnitt haben wir jetzt auch schon mal besprochen. Ich gucke mal gerade, was ich... Ja, vielleicht wäre das noch zu erwähnen. Einige sagen, er ist gut, also er ist was Gutes fürs Volk. Und die anderen sagen, nein, er verführt das Volk. Und das für die Verführung des Volkes stand Tod durch Steinigung. Also deswegen hatten die wahrscheinlich die Leute auch so ein bisschen Angst, was zu sagen. Also die Situation war angespannt und mitten im Fest, wenn eine Woche das Fest ist, nach 2-3 Tagen, trat Jesus auf einmal im Tempel auf und lehrte. Lehren heißt, er hat die Schrift vorgelesen, hat die Schrift ausgelegt. Und dann lesen wir den letzten Abschnitt, der ist etwas länger und wir haben nicht ganz so viel Zeit, aber wir schauen. Und die Juden wunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Das Volk antwortete, du bist besessen. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, denn zürnt ihr, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. So, spontane Fragen. Wir sprechen die Fragen und dann denke ich, wir haben das ausgeschöpft. Das sind so einige Fragen, wo ich den Text mehrmals gelesen habe bei der Vorbereitung. Da waren bei mir Fragen über Fragen. Er hat den Kranken geheilt am Teich Bethesda, und zwar am Sabbat. Und darum suchten sie ihn auch töten, weil direkt danach steht, die wollten ihn unbedingt vernichten. Und darauf spielt er auch ein. Noch? Sonst muss ich meine ganze Vorbereitung jetzt vorlesen, das wird ein bisschen länger dauern. Sonst, wenn ihr Fragen stellt, dann... Ja, wo Jesus lehrte mit Vollmacht, alle haben es verstanden und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die standen da und dachten, Mensch, hast du ihn unterrichtet? Hast du ihn unterrichtet? Die irgendwelche namhafte Lehrer, keiner wusste nichts von. Aber Jesus hat wirklich die Schrift mit Vollmacht ausgelegt. Und daraufhin sagte er zu ihnen, meine Lehre ist nicht von mir. Ich lege aus die Schrift nicht, weil ich das irgendwo gelernt habe von irgendjemand, was auch vielleicht gut ist, aber sagte, meine Lehre ist direkt vom himmlischen Vater. Und da sind wir wieder da, wo Jesus ganz enge Verbindung mit dem himmlischen Vater hatte. Und er ist ja selbst Gott. Und deswegen sagt er, mein Wissen kommt direkt vom Vater. Und noch was Interessantes, in Vers 17 sagt, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Er sagte ihnen einfach, ihr versteht die Schrift nicht richtig, und zwar aus dem einen Grunde, ihr sucht eigentlich nicht den Willen des Gottes zu erfüllen. Ihr sucht alles andere, aber eure Herzenseinstellung ist nicht, Gott zu verherrlichen. Eure Herzenseinstellung ist nicht die, Gott zu dienen. Ja, äußerlich waren sie vielleicht so, oder taten sie so, als ob sie jetzt Gottesdienst machen und Gott dienen, aber von ihnen her waren sie nicht dazu bereit. Und er sagt, wer aus sich selber redet, der sucht seine eigene Ehre. Also viele Christusse, viele Lehrer standen auf und redeten groß und schön und viel und suchten seine eigene Ehre. Die suchten einfach, ja, so wie wir hier im Anfang des Kapitels lesen, dass die Brüder Jesus gesagt haben, ja, geh mal hin, du wirst ja doch was gelten. Und da sind so durchschnittlich in dieser Welt so, wenn einer groß hinauskommt, dann redet er schön und groß und er verschafft sich Geltung im Volk. Aber Jesus interessierte das nicht, weil er zum ganz anderen Zweck kam. Vielleicht für uns, also für mich habe ich aus diesem Vers 17 gelesen, wie gehen wir an Bibellesen dran? Also ich merke, bei mir ist das sehr oft so, dass man liest einfach die Bibel, um vielleicht irgendwas zu wissen, um vielleicht, ja, damit man seine stille Zeit gehalten hat. Und sehr oft wundere ich mich, warum habe ich das gerade nicht verstanden? Warum spricht mich das gerade nicht an? Und wo ich diesen Vers gelesen habe, dann ist mir so ein Stückchen Licht aufgegangen. Nehme ich die Bibel in die Hand und suche ich darin, den Willen Gottes zu tun, oder habe ich einen anderen Beweggrund? Bibellesen ist immer gut. Nur es ist fruchtbar nur dann, wenn ich diesen Vers lese und Jesus erklärt den Pharisäern eigentlich, wo das Problem ist, warum sie Gott überhaupt nicht verstehen, weil sie einfach nicht danach suchen, den Willen Gottes zu erfüllen. Vielleicht lasst uns das im Hinterkopf behalten von heute, wenn wir unsere Bibel in die Hand nehmen, dass wir einfach im Gebet und sagen, Gott, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte jetzt aus deinem Wort erfahren, was eigentlich dein Wille ist. Für mich, für uns. Und dann wird sich für uns vieles erschließen. Ja, gibt es immer noch keine Fragen? Vielleicht will ich nochmal auf die Verse 23. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Die Situation ist folgendes. Jesus hat am Sabbat einen Menschen gesund gemacht. So, das war eine gewisse Arbeit. Und er hat auch zu dem Menschen gesagt, so, nimm dein Bett und geh. Die führende Schicht, die Gesetzeslehrer, die haben gleich Sabbat gesehen. Ja? Er hat jetzt am Sabbat das und das gemacht und das darf nicht sein. Er hat den Sabbat gebrochen. Und dann hat er auch noch dazu gesagt, dass er Gott ist. Und Jesus erklärt ihnen einfach und sagt, Mensch, was er auch im Vers 24 sagt, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, oder richtet nicht zu schnell. Versucht mal ein gerechtes Urteil zu fällen. Er sagt, Mensch, wenn ihr einen Menschen am Sabbat beschneidet, das ist auch eine Arbeit, ja? Und haben sie wahrscheinlich auch gefeiert hinterher. Und zwar aus dem Grunde, die standen so ein bisschen im Dilemma. Im Gesetz steht, die Beschneidung, oder nicht im Gesetz, das kam schon vor dem Gesetz, er sagt hier, die kam schon von den Vätern, Abraham, als ihm der Isaak verheißen wurde, da sagte Gott zu ihm, so jetzt beschneidest du alles, was männlich ist, in deiner Nähe, was dir gehört. So. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, am achten Tag, also wenn das Baby geboren ist, am achten Tag wird das Baby beschnitten, der Junge. Ja? So, und wenn der achte Tag gerade Sabbat ist, was machen wir dann? Ja, und dann haben sie gesagt, gut, wenn Gott das beides befiehlt, dann machen wir beschneiden. Dann machen wir keine Ausnahmen. Dann ist das richtig so. Ja? Dann machen sie Ausnahmen. Bei einer anderen Gelegenheit, wo Jesus auch einen, ich glaube, verdorrten Hand oder was, er will denn auch heilen, und das war auch gerade Sabbat. Und dann merkt er schon, dass die Juden da nicht ganz zufrieden damit sind, und dann fragt er, bevor er den heilt, fragt er, ist das erlaubt oder nicht? Die geben ihm erstmal keine Antwort. In Matthäus 12, meine ich, war das. Und dann sagt er, wer unter euch, wenn ihr ein einziges Schaf habt und das fällt in den Brunnen, wer unter euch wird sagen einfach, oh, ist es Sabbat, lass das Tier verrecken. Ja, dann habt ihr morgen nichts zu essen. Dann klettert ihr doch runter und rettet das Schaf. Ja, ist doch erlaubt. Es gab so einige Ausnahmen für den Sabbat, die Juden eigentlich ohne den Sabbat zu brechen, dass sie einfach machen durften. Das waren so, und Jesus sagt, ist nicht der Menschen für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen, also damit der Mensch ausruht. Und er sagt zu ihnen, wenn es so viele Ausnahmen gibt, die vielleicht weniger wichtig sind, und ich habe hier einen Menschen geheilt, der 38 Jahre lang krank war, und ihr macht so ein Theater draus. Und Jesus erklärt ihnen ganz einfach, stellt ihr einfach vor die Tatsache und sagt, jo, so ist das, warum macht ihr so eine Geschichte daraus? Und dann sagt er ihnen zum Schluss, ja, richtet nicht voreilig, nicht das vor Augen ist. Das heißt vor Augen, ne? Es gibt ja so einen Ausdruck, der sieht nicht weiter als seine Nase oder so, ne? Und das waren die so. Die haben Sabbat gesehen, fertig. Und er hat ihn einfach erklärt und dann hat sich, nehme ich an, für einige hat sich erklärt. So, bevor ich mich hinsetze, nochmal die drei Anwendungen für uns. Sind wir so eng mit Jesus im Kontakt, dass wir unsere Zeit kennen? Lass uns diesen Gedanken mitnehmen, damit wir den Willen Gottes erkennen und kennen. Da müssen wir keine Seminare besuchen, da müssen wir keine Bibelschule machen, da müssen wir zu keinem Superprediger gehen, da müssen wir zu keinem Heiler gehen. Wir müssen einfach darum bemüht sein, mit Jesus ganz nah zu sein. Und mit Jesus ganz nah zu sein, das heißt Gebet, sein Wort lesen. Da kommen wir nicht drum herum. Damit wir den Willen Gottes erkennen, damit wir unsere Zeiten kennen, da müssen wir einfach mit Jesus ganz eng sein. Und das andere, wie gehen wir an das Bibellesen vor? Wenn wir die Bibel in unsere Hand nehmen, suchen wir den Willen Gottes zu erfüllen oder haben wir alle anderen Gründe dazu? Lasst uns danach streben, dass wir suchen, Gottes Willen zu erfüllen. Und lasst uns hüten davor, voreilig zu urteilen. Einfach zu kurzsichtig zu sein, so wie die Juden auch mit Jesus gehandelt haben. Amen.